Amen, Herr. Ja, Herr Jesus. Lasst uns mal das zweite Gleichnis zusammen lesen. Wir haben in der deutschen Gliederung den Text abgedruckt, ganz hinten von Matthäus 13. Also alle, die in Deutsch lesen können, am besten die Gliederung benutzen. Und wir kommen heute Morgen zum zweiten Gleichnis von Matthäus 13, das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut. Und lasst uns mal alle zusammen lesen ab Vers 24. Matthäus 13, 24 bis 30 und dann nochmal 36 bis 43, alle zusammen. Amen.
Einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker setzte, während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unseren Weizen und ging davon. Und als die Saat sproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Da kamen die Sklaven des Hausherrn herzu und sagten zu ihm: auf deinen Acker gesät.
Amen. Das Unkraut. Er sprach zu ihnen: Das hat ein feindlicher Mensch getan. Die Sklaven sagen zu ihm: Willst du also, dass wir hingehen und es zusammen lesen? Er aber sagt: Nein, damit ihr nicht, wenn ihr das Unkraut zusammen lest, zugleich mit ihm den Weizen herausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Erntearbeitern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Vers 36. Entließ er die Volksmenge und ging in das Haus.
Amen.
Sind die Söhne des Reiches. Und das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters, und die Erntearbeiter sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel senden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenlesen, die Anstoß geben und die Gesetzlosigkeit tun, sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten wie die Sonne leuchten im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Amen. Amen. Ja, wer Ohren hat, der höre. Amen. Amen. Ja, Vater, das beten wir auch nochmal für uns alle heute Morgen, dass wir Ohren haben zu hören. Und dass wir wirklich verstehen, was du uns hier sagen und zeigen willst. Vater, gib uns auch allen einen demütigen Geist, einen zerbrochenen und zerschlagenen Geist. Dass du hier unter uns wohnen kannst und uns noch mehr zeigen kannst, Herr. Wir loben dich, Vater. Amen. Ja, lobe den Vater. Es ist wirklich so ein Vorrecht, dass wir hier sein dürfen. Der Herr hat selber gesagt in Matthäus 13, viele Propheten und Gerechte vor uns haben begehrt zu sehen, was wir sehen und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was wir hören und haben es nicht gehört. Wir müssen wirklich schätzen, was der Herr uns hier zeigt in diesen Tagen, was wir sehen und hören dürfen vom Reich der Himmel. Und diese ersten zwei Gleichnisse hier, gestern haben wir das Gleichnis vom Sämann gesehen, heute Morgen das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut, und die zwei gehören wirklich zusammen. Der Herr gibt uns hier zwei Gleichnisse, und bei beiden sehen wir, da ist der Herr ein Sämann, der gekommen ist auf diese Erde, um sein Reich aufzurichten und den Samen des Reiches zu säen. Und gestern haben wir wirklich gesehen, und ich glaube, es ist so wichtig, auch nicht nur in dem ersten Gleichnis, sondern für die ganze Konferenz, wie wichtig unser Herz ist. Und dass der Kampf, in dem wir uns heute befinden, vor allem ein Kampf um unsere Herzen ist. Der Herr hat gleich am Anfang gezeigt, dass das Problem nicht der Sämann ist, auch nicht der Same des Reiches. Auch hier im zweiten Gleichnis betont er nochmal, es ist ein guter Same. Und wir haben gesehen, wenn der Boden stimmt, dann ist dieser Same in der Lage, 100-fach, 60-fach, 30-fach Frucht zu bringen. Je nach dem Maß des Einzelnen. Aber selbst der das kleinste Maß hat, bringt 30-fach Frucht, wenn der Boden stimmt. Und das muss uns wirklich zeigen, wie wichtig unser Herz ist. Und dass es heute, vor allem in dieser letzten Zeit, so wichtig ist, dass jeder von uns auf sein Herz achtet. Wie Sprüche gesagt hat. Und nach diesem Gleichnis vom Sämann verstehen wir jetzt hoffentlich noch mehr, warum Sprüche sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm sind die Ausgänge des Lebens. Und wie wir gesehen haben, ja, was nützt es, wenn wir alle den Geist haben, aber unser Herz verhärtet ist, verstopft. Am Ende sind alle Ausgänge des Lebens verstopft. Und der Geist wohnt zwar noch in mir, aber es kann nichts mehr fließen. In meine Seele kann nichts mehr hineinkommen, da wird nichts mehr erneuert, umgewandelt. Und diese Gefahr ist so groß heute. Und wenn die Gefahr nicht so groß wäre, hätte der Herr nicht als allererstes darüber geredet. Und in diesem ersten Gleichnis hat der Herr den Teufel noch nicht direkt angesprochen. Und doch sehen wir schon, wie er wirkt und arbeitet. Er schickt Vögel, die das Wort rauben, damit die Hörenden es nicht verstehen. Er schickt auch viele Dinge, die uns ablenken sollen. Dornen und Disteln, ein oberflächliches Leben. Aber der Feind war dort noch eher indirekt zu sehen. Aber jetzt hier im zweiten Gleichnis heute Morgen, jetzt stellt der Herr den Feind wirklich bloß und nennt ihn auch bewusst beim Namen. Und hier im zweiten Gleichnis sehen wir auch noch deutlicher, dass es diesen Kampf gibt, von dem wir gehört haben. Es ist leider nicht so, dass der Herr kommt, den Samen sät, alle Menschen nehmen es an und die Verfassung kommt zum Vorschein. Das wäre schön, ja. Ich wünschte auch, dass es so wäre, ja. Aber dann hätten wir nicht 2000 Jahre Geschichte hinter uns, die so gewesen sind, wie sie gewesen sind, ja. Die Geschichte zeigt uns, dass es wirklich einen Kampf gab die ganze Zeit. Und der Herr hat gesagt in Matthäus 11, Vers 12, von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt, und auch wir können heute sagen, wirklich bis jetzt, bis heute, leidet das Reich der Himmel Gewalt. Der Herr wusste schon vorher, dass ein Kampf kommen wird, sobald er den Samen aussät. Wir wussten das vielleicht nicht am Anfang. Wir haben am Anfang gedacht, als wir die Gemeinde gesehen haben, als der Herr uns erweckt hat, ich glaube, fast jeder von uns dachte, Halleluja, jetzt geht's zum Ziel. Jetzt geht's direkt nach oben. Wie eine Rakete, ja. Aber die Rakete, die hatte Startschwierigkeiten manchmal und fliegt nicht so gerade nach oben, ja. Oh, Herr Jesus, ja, und auch unsere Geschichte, wir müssen gar nicht mal 2000 Jahre anschauen. Es reicht, wenn wir die letzten Jahrzehnte und für manche von uns sogar die letzten 5 Jahre anschauen, oder letzten 10 Jahre, dann sehen wir, es ist wirklich ein Kampf dort. Ein Kampf um das Reich der Himmel. Und hier sehen wir bei diesem Gleichnis, es gibt den Sohn des Menschen, lobt den Herrn, Christus, der Mensch geworden ist, um das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Und es gibt auch den Feind. Und der Herr sagt hier sehr deutlich, der Feind ist der Teufel. Spätestens beim zweiten Gleichnis weiß jeder, wer der Feind ist. Der Feind ist der Teufel. Und auch beim Teufel hat der Herr gesagt, das war in Matthäus 13, Vers 28, er nennt ihn hier nicht nur den Feind, sondern der feindliche Mensch. Der feindliche Mensch. Denn auch der Teufel muss Menschen benutzen. Der Herr benutzt Menschen, um sein Reich auf die Erde zu bringen. Das ist der gute Same hier. Jetzt im zweiten Gleichnis ist der gute Same nicht nur das Wort des Reiches, sondern die Söhne des Reiches. Weil der Herr Menschen benutzen möchte, um sein Reich auf die Erde zu bringen. Aber der Teufel ist genauso am Wirken und auch er benutzt Menschen. Auch er ist. Er kann nicht direkt als Teufel, als dieses Wesen hier auf der Erde direkt etwas machen. Er muss Menschen benutzen. Und deswegen sät auch er etwas und der Herr nennt es die Söhne des Bösen. Die Söhne des Reiches und die Söhne des Bösen. Und dieser Acker ist die Welt und auf diesem Acker tobt wirklich der Kampf. Ja. Und es ist schon erstaunlich zu sehen, obwohl der Kampf zwischen Christus und dem Satan ist, kämpfen sie doch nicht direkt auf dem Acker gegeneinander, sondern es gibt die Söhne des Reiches und die Söhne des Bösen. Und da ist es, wo der Kampf wirklich ist. Ja. Aber es ist wichtig für uns zu sehen, ja, dass der Herr uns hier auch in diesem zweiten Gleichnis nicht nur den Kampf zeigt, sondern auch, wie er sein Reich jetzt auf die Erde bringen möchte. Er kommt nicht direkt als König und das haben viele damals tatsächlich erwartet. Ja. Viele haben erwartet, wenn der Messias kommt, dann kommt er als großer, mächtiger König, pompös und mit vielen Zeichen und Wundern und um wirklich äußerlich das Reich für Israel aufzurichten. Wahrscheinlich haben auch viele gehofft, dass er die Römer rauswerfen wird und für Israel das Reich wieder aufrichten wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenige nur haben wirklich verstanden, dass der Herr so nicht kommen wird. Obwohl Zacharja 9, Vers 9 schon sehr deutlich gesagt hat, er kommt auf einem Eselsfüllen, demütig. Nicht wie die Könige dieser Welt, sondern er ist als demütiger König gekommen. Und hier bei diesem Gleichnis sehen wir, er ist auch als Weizenkorn gekommen. Und Johannes 12, Vers 24 hat der Herr von sich selbst geredet, als von diesem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Und der Herr hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Ja, wenn der Herr als König gekommen wäre, nur um selbst so ein Mensch zu sein und nicht zu sterben, um diese vielen Weizenkörner hervorzubringen, dann hätte man vielleicht damals etwas gesehen vom Reich Gottes und es wäre auch gut gewesen, aber das wäre nicht ausreichend gewesen, um Gottes Plan zu erfüllen. Und so musste der Herr als Weizenkorn in die Erde fallen und sterben. Nicht nur, um unsere Erlösung zu bewirken. Das ist natürlich nötig, weil wir gefallene Menschen sind. Wir sind Sünder. Wir sind von Geburt an durch die Sünde von Gott getrennt. Deshalb musste der Herr uns erretten. Aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war nicht die Errettung. Das Ziel ist, um viele Weizenkörner hervorzubringen. Und in diesem Gleichnis hier, und das ist wirklich so gut und so wichtig zu sehen, zeigt der Herr uns, wofür diese Weizenkörner sind. Er ist gekommen und gestorben, um Söhne des Reiches hervorzubringen. Und um durch diese Söhne des Reiches, die er sät auf den Acker, der die Welt ist, das Reich der Himmel hier hervorzubringen. Und deswegen, wir haben schon gehört von dem Vers in Lukas 17, die Pharisäer haben ihn gefragt, wann kommt das Reich und wie kommt das Reich? Und der Herr hat ihnen eigentlich sehr deutlich geantwortet und gesagt, nicht so, dass man es beobachten kann. Du kannst es nicht äußerlich so klar und deutlich beobachten. Du wirst auch nicht sagen können, sieh hier, sieh dort. Aber der Herr sagt, das Reich ist mitten unter euch, sagt eine Übersetzung. Und das ist auch richtig, denn als er kam, war der König des Reiches und das Reich der Himmel selbst mitten unter ihm. Aber er sagte auch, das Reich ist inwendig in euch. Und das ist der Weg, wie Gott heute im Zeitalter des neuen Bundes das Reich der Himmel bauen möchte. Durch die Söhne des Reiches. Und deswegen ist dieses zweite Gleichnis auch eine Fortsetzung des ersten. Der Herr sät das Wort des Reiches in Menschen hinein, um sie zu Söhnen des Reiches zu machen. wie wir gestern Morgen schon gesehen haben. Das Wort ist nicht nur dafür da, um uns zu erquicken und uns Freude zu geben. Das Wort ist dafür da, um das Reich in uns hervorzubringen und um uns zu Söhnen des Reiches zu machen, um Menschen, die heute schon in diesem Reich leben und durch die der Herr sein Reich hier auf der Erde aufrichten kann. Und deshalb ist er hier im zweiten Gleichnis der Sohn des Menschen, der die Söhne des Reiches auf den Acker sät. Ist wirklich gut zu sehen. Und als Söhne des Reiches müssen wir auch Weizenkörner sein. Der Herr war ein Weizenkorn, das zeigt vor allem, er war der wahre Mensch. Hier in diesem zweiten Gleichnis sagt der Herr, ein Mensch, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Der Herr ist wirklich als wahrer Mensch gekommen. Er hat den Teufel als Mensch besiegt und nicht als Gott. Und wie besiegt er heute den Feind? Auch durch den wahren Menschen, der in den Söhnen des Reiches hervorkommt. Das müssen wir wirklich sehen. Deswegen, ich danke dem Herrn, dass wir gerade dieses Lied gesungen haben. Und beim Singen wurde mir wirklich neu groß, wird sein Menschsein unser Anteil, wird der Satan besiegt. Das ist ein ganz anderer Weg, Satan zu besiegen, als wir vielleicht denken würden. Der Herr besiegt Satan durch das wahre Menschsein. Lobt den Herrn, und das ist er heute dabei, in uns hervorzubringen. Deshalb hat er die Verfassung in uns hineingesät. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ernsthaft und gründlich mit diesem Wort umgehen. Damit das Menschsein des Herrn, vor allem diese Tugenden, die ersten Verse Matthäus 5, damit all das in uns zum Vorschein kommt. Denn dadurch wird der Satan besiegt. Lobt den Herrn. Es ist wunderbar. Der Herr möchte uns alle zu Weizenkörnern machen. Und die Schrift hat so viel drüber geredet. Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Und das Wort sagt, wir haben die Verse hier aufgeschrieben, Epheser 4, Kolosser 3, der neue Mensch, der ist nach Gott geschaffen. Und Kolosser 3 sagt, nach dem Ebenbild dessen, der ihn erschaffen hat. Ja, wir müssen dieses Bild gewinnen. Denn nur Menschen, die in diesem Bilde sind, können herrschen auf Erden. Und durch den neuen Menschen, den wir angezogen haben, lobt den Herrn, und der jetzt mehr und mehr in uns wächst, kommt dieses Reich in uns hervor und wird der Satan besiegt. Der neue Mensch ist geschaffen nach Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Amen. Und der Herr benutzt diese Söhne des Reiches. Und was tun sie? Sie leben die Gerechtigkeit Gottes. Söhne des Reiches sind solche, die die Verfassung nicht nur kennen, sondern sie leben. Es geht wirklich darum, dass wir diese Verfassung leben. Wie Paulus gesagt hat, er will nicht seine eigene Gerechtigkeit haben, sondern die durch den Glauben an Gott. Und der Herr hat gesagt, unsere Gerechtigkeit muss viel höher sein als die der Pharisäer Schriftgelehrten. Das ist die Gerechtigkeit dieser Verfassung, dieses Wesen des Herrn. Und wenn wir auf unser Herz achten, wie wir gestern gehört haben, und wirklich schauen, dass wir diesen guten Boden haben, lobt den Herrn, dann kommt das Reich in uns hervor. Und der Feind wird besiegt. Amen. Und als Söhne des Reiches ist eine Sache sehr wichtig, wir müssen zur Reife kommen. Dieses ganze Bild, das der Herr benutzt, vom Acker, vom Sämann, vom Samen, das zeigt eine Sache sehr deutlich. Es muss Wachstum geben. Es muss wirklich Wachstum geben. Was nützt ein Acker und ein Same, wenn nichts wächst? Und jeder Sämann sät mit der Erwartung, Frucht zu bekommen. Jeder Sämann. Ich glaube, ein Sämann, der den Samen sät und nach vielen Wochen ist immer noch nichts passiert, obwohl er begossen hat und die Sonne war da und alle Bedingungen waren da, der Sämann wird sehr enttäuscht sein. Und ich weiß nicht, was er machen wird, aber er wird irgendwann den Acker abbrennen, weil keine Frucht hervorkommt. Und wir müssen wirklich sehen, es ist als Christen heute, die wir den Samen des Reiches empfangen haben, dieser Same muss in uns wachsen. Und es hat viel mit unserer Haltung zu tun. Deswegen ist der erste Vers der Verfassung, selig sind die Armen im Geist. Das heißt auch, dass wir einen Hunger haben zu wachsen. Wenn ich schon so zufrieden bin, so wie ich heute bin, mit dem, was ich schon gehört habe, mit dem, was ich schon erfahren habe, und jeder von uns hat schon was von Christus erfahren. Aber es ist nicht entscheidend, was ich bisher von Christus erfahren habe. Wichtig ist, heute einen Hunger zu haben, nach mehr. Wie Paulus gesagt hat, ich vergesse ständig, was da hinten ist, Auch nach Jahrzehnten des Christseins müssen wir wirklich täglich sagen, Herr, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Ja, und wie Hebräer 5 sagt, es besteht die Gefahr, dass wir nach vielen Jahren immer noch Kinder sind. Und das ist leider wirklich auch der Zustand größtenteils unter Gottes Volk heute. Viele sind jahrzehntelang Christ, aber immer noch Kinder geblieben. Es gab kein Wachstum. Und auch bei uns, wir müssen gar nicht über die anderen reden. Wie sieht's bei uns aus? Weil wirklich, diese Frage gestern hat mich getroffen. Jetzt ist es 4 Monate her, dass wir das Wort von der Verfassung des Reiches gehört haben. Wie viel konnte davon in mir wachsen? Wie viel konnte davon in mir wachsen? Und es ist nicht, um sich zu verurteilen und frustriert zu sein, aber um Buße zu tun. Und zu sagen, Herr, ich tue Buße, dein Wort soll in mir wachsen. Und wir müssen zur Reife kommen, ja. Denn nur wenn wir zur Reife kommen, können wir auch eines Tages das Reich vom Herrn empfangen. Galater 4,1 sagt, solange der Erbe unmündig ist, solange er noch ein Kind ist, ist er unmündig. Das heißt, er kann das Reich nicht empfangen, obwohl er Herr über alles ist. Der Herr hat uns das Reich schon verheißen und es heißt, es ist des Vaters Wohlgefallen, uns das Reich zu geben. Lob den Herrn. Aber wenn wir nicht zur Reife kommen, der Vater möchte es uns immer noch gerne geben, aber er kann es uns nicht geben. Du kannst einem Kind nicht das Reich geben. Das ist unmöglich. Nicht mal in der Welt machst du das. Du kannst einem Kind nicht viel anvertrauen. Nicht mal einfache Dinge kannst du dem Kind anvertrauen. Ich kann meinem Sohn, der bald 2 wird, nicht mal sagen, räum bitte den Tisch ab. Ich kann ihm nicht mal sowas anvertrauen. Ja, weil er noch unmündig ist. Aber lob den Herrn, er wächst sehr schnell. Ja, die Geschwister, die ihn ein paar Monate nicht gesehen haben, sagen alle, wow, er ist schon so gewachsen. Und die letzten Tage, immer wenn jemand kam und zu meinem Sohn gesagt hat, oh, ist der groß geworden, habe ich wirklich innerlich gedacht, wie sieht's bei uns aus? Wie sieht's aus, wenn ein Bruder, den ich ein halbes Jahr nicht gesehen habe, mich wieder sieht? Kann er auch sagen, wow, du bist gewachsen. Nicht körperlich, aber geistlich und im Leben des Herrn. Nein, wirklich, ich meine es wirklich ernst, ja, nicht als Witz. Wenn man uns sieht, können wir wirklich sehen, sogar von Woche zu Woche, dass es Wachstum gibt, dass es Veränderung gibt. Oder sind wir jahrelang die gleichen? Der Herr sät hier auf den Acker und möchte Söhne des Reiches hervorbringen. Menschen, die sich zur Reife bringen lassen. Und denkt nicht, dass es so lange dauert, bis da was wächst. Das ist nicht normal. Wenn unser Herz gut ist und wir mitarbeiten, dann kann der Herr ziemlich schnell in uns wachsen. Und dann müssen wir auch keine Angst haben, dass wir nur noch ein paar Jahre haben. Dann kann in diesen Jahren wirklich noch viel passieren, ja. Und ich bin auch völlig überzeugt, wenn wir dem Herrn unser Herz geben und mitarbeiten, dann können wir es alles schaffen, ja. Denn der Same ist so gut, er bringt 160, 30-fach Frucht. Selbst wenn du denkst, oh, mein Maß ist so klein, ist immer noch groß genug für 30-fach Frucht. Ist doch wunderbar. Das ist ziemlich viel. 30-fach Frucht ist ziemlich viel. Lob den Herrn. So, lasst uns wirklich zur Reife kommen und vom Herrn diesen Hunger erneuern lassen. Herr, ich möchte zur Reife kommen. Ich möchte nicht derselbe bleiben. Herr, nächsten Monat will ich nicht der gleiche sein wie diesen Monat. Deshalb lobt den Herrn auch für die geistlichen Opfer, die wir von Woche zu Woche bringen, die uns einen gesunden Druck geben, nicht dieselben zu bleiben. Ich schätze es wirklich, ja. Mindestens einmal die Woche jetzt können wir uns fragen, Herr, hat sich diese Woche was bei mir geändert? Habe ich eine Frucht gewonnen, wo du wirklich etwas in mir ändern konntest? Ich danke dem Herrn wirklich, dass er uns dieses Wort gegeben hat. Sonst wäre die Gefahr, dass wir einfach dahin leben, ohne uns zu prüfen, ob es wirklich Frucht gibt. Aber jetzt mindestens einmal die Woche können wir diese Prüfung machen. Und es ist sehr gesund für uns. Lob den Herrn. Und diese Söhne des Reiches, die haben ein herrliches Ende. Vers 43 in Matthäus 13 sagt, sie werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Amen. Der Herr wird ihnen wirklich das Reich geben. Es gehört zusammen mit den klugen und treuen Sklaven in Matthäus 24 und 25, wo der Herr sagt, ich will dich über meine ganze Habe setzen. Und zu denen der Herr sagt, geh ein in die Freude deines Herrn. Es lohnt sich, dass wir uns hingeben, diese Söhne des Reiches zu sein. Es lohnt sich wirklich. Und heute schon leuchten, ja. Der Herr hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Wir müssen heute schon leuchten. Oder wie auch Daniel gesagt hat, wie die Sterne, die viele zur Gerechtigkeit weisen. So, lobt den Herrn, lasst uns auch dieses Wort nicht vergessen, ja, dass wir leuchten müssen. Dass der Herr noch mehr Söhne des Reiches gewinnen kann. Heute in diesem finsteren Zeitalter. Amen. Aber dann müssen wir auch den Feind sehr klar sehen. Und hier ist betont, der Satan, er kommt in der Nacht, als die Menschen schliefen. Und so sehen wir, der Satan ist wirklich eine listige Schlange. Und er wirkt in der Finsternis und im Verborgenen. Der Teufel wirkt nicht im Licht, so dass ihn jeder sieht. Sondern sein Merkmal ist, er wirkt im Verborgenen. Er wirkt im Finsteren. Und hier bei diesem Acker, alle Menschen, der Sohn des Menschen ist gekommen, hat den guten Samen gesät. Und es war wunderbar. Und die Menschen sind alle schlafen gegangen. Und plötzlich kam der Feind in der Nacht. Und am nächsten Morgen, auf einmal war da ein zweiter Same auf dem Acker. Und diese Knechte, die waren überrascht. Sie sagen, Vers 27, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Sie waren wirklich überrascht. Und ich auch, wenn wir, glaube ich, die Geschichte der Gemeinde anschauen, man muss schon überrascht sein, ja. Wirklich überrascht, ja. Und das ist wirklich das Geheimnis vom Reich der Himmel. Deswegen heißt dieses Kapitel, die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Der Herr kommt, sät guten Samen und am Ende ist der Acker voller Unkraut. Und du denkst, was ist hier passiert? Herr, hast du nicht guten Samen gesät? Hast du nicht so einen guten Samen des Reiches gesät? Und der Herr hat so viel gesät. Wir haben gestern nochmal gehört. Er hat selbst nach der Auferstehung nochmal 40 Tage vom Reich geredet. Der Herr hat wirklich einen guten Samen gesät. Aber warum ist dann die ganze Geschichte vom Reich der Himmel voller Unkraut? Weil da ein Feind gekommen ist in der Nacht und Unkraut gesät hat. Und er ist wirklich eine listige Schlange. Der Feind geht mit List um. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Ja. Er geht wirklich mit List um. Er ist eine Schlange. Und ich möchte ein paar Verse euch vorlesen aus 2. Korinther 11. 2. Korinther 11, Vers 3. Dort steht, ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Der Feind ist wirklich eine Schlange und er hat schon Eva mit einer List verführt. Und deshalb dürfen wir heute nicht naiv sein und müssen sehen, der Feind geht mit List vor. Und seine ganze List stellt der Herr in diesem Gleichnis hier bloß. Er stellt sie wirklich bloß. Denn der Feind, was sät er hier? Sehen wir auch, wenn wir weiterlesen, 2. Korinther 11. Er sät ein Unkraut. Und dieses Unkraut, müssen wir verstehen, ist nicht nur Unkraut. Da irgendwelche Disteln, die da aufwachsen. Sondern es ist eine ganz spezielle Pflanze. Auf Deutsch heißt diese Pflanze, wir haben es in der Gliederung hier geschrieben, Taumellolch. Ich weiß nicht, ob wir das schon jemals gehört haben, dieses Wort. Wahrscheinlich nicht, außer die Biologen. Taumellolch. Und diese Pflanze ist tatsächlich eine Pflanze, die dem Weizen sehr, sehr ähnlich sieht. Sehr ähnlich. Und zwar so ähnlich, dass du im Anfangsstadium es vom Weizen kaum unterscheiden kannst. Sogar ein Profi kann es kaum unterscheiden. Und das ist einer der Gründe, warum der Herr auch sagt, lass es wachsen bis zur Ernte. Du kannst es vorher nicht unterscheiden. Und wir haben so einen Artikel gelesen vor kurzem, das erschien in einem biologischen Magazin dort, der beschrieben hat, es war wirklich so in den letzten Jahrhunderten des Ackerbaus, dass diese Pflanze ist immer mit aufgewachsen, wo die Leute Weizen angebaut haben. Es war unmöglich, fast unmöglich. Heute ist es möglich, weil man moderne Möglichkeiten hat. Aber es war damals unmöglich, diesen Taumellolch da völlig vom Weizen zu trennen. Es ist immer ein gewisser Teil davon mit aufgewachsen. Und diese Pflanze, sie ist giftig. Wenn du zu viel von dieser Pflanze isst, dann stirbst du. Aber sie ist nicht nur giftig, sie ist auch betäubend. Diese Pflanze ist wie eine Droge. Und in diesem Artikel war so ein Bild von, hat jemand gezeichnet, von den Bauern, die völlig fertig am Rand des Feldes lagen, weil sie zu viel Taumelolch gegessen haben. Und darin stand damals bei den Bauern und Landarbeitern, es war wirklich bekannt als eine Droge und manche haben es bewusst genommen, um sich zu betäuben. Aber es schadete ihnen. Und wenn du zu viel genommen hast, bist du gestorben. Und wir müssen wirklich sehen, das, was Satan heute sät und tut, um das Reich der Himmel zu zerstören, ist etwas, was dem Weizen, dem Werk des Herrn, sehr, sehr ähnlich sieht. Und das hat der Paulus gesagt in 2. Korinther 11, Vers 14 oder 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich. Die meisten waren überrascht, aber Paulus kannte auch den Feind und für ihn war es nicht so verwunderlich. Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und das müssen wir wirklich sehen. So arbeitet der Feind heute. Er selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Ja, das, wenn du nicht unterscheiden kannst, dann siehst du es und du denkst, wow, ist es von Gott? Ein Engel des Lichts? Und das ist erschreckend. Viele Menschen sehen heute Dinge, die Satan tut und denken, dass es von Gott ist. Und das ist wirklich erschreckend. Er verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und nicht nur er selbst, er benutzt, wie wir gesagt haben, er benutzt Menschen. Und diese Menschen verkleiden sich auch. Das müssen wir wirklich klar sehen. Der Feind benutzt nicht Menschen, die äußerlich so böse sind und Terroristen. Und natürlich, die sind auch in der Hand des Feindes. Aber bei denen weiß jeder, dass sie böse sind. Und die zerstören nicht nur das Reich der Himmel, die zerstören alles, die ganze Welt. Aber hier geht es in diesem Gleichnis nicht nur um die Welt allgemein, sondern um das Reich der Himmel. Und was benutzt Satan, um das Reich der Himmel zu zerstören? Nicht Menschen, die äußerlich so böse sind und auch nicht die Ungläubigen. Wisst ihr, die meisten Ungläubigen, die interessieren sich gar nicht für das Reich der Himmel. Die haben keinen Drang, dagegen zu kämpfen. Es kümmert sie gar nicht. Du erzählst ihnen vom Reich der Himmel, das interessiert sie einfach nicht. Aber sie kämpfen auch nicht dagegen. Aber die Gläubigen, viele Gläubige heute, sie kämpfen gegen das Reich der Himmel. Und der Satan benutzt wirklich solche, die sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber der Herr hat gesagt, es sind solche, die Anstoß geben und Gesetzlosigkeit tun. Die Menschen denken, es sind Gerechte. Der Herr sagt, es sind Gesetzlose. Und das hat er auch Matthäus 7 gesagt, ja. Es wird viele geben am Ende, die denken, sie waren Diener der Gerechtigkeit. Und sie sagen, Herr, wir haben dies getan, das getan und so viele gerechte Werke. Und der Herr wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Und das müssen wir wirklich sehen, wenn der Herr hier sagt, es sind diese Söhne des Bösen. Man denkt vielleicht, es sind Ungläubige, aber nein. Der Herr sagt, es sind die, die Anstoß geben und Gesetzlosigkeit tun. Und wenn ihr mal die Verse liest in den Evangelien, wo der Herr vom Anstoß geben redet, er redet immer zu den Gläubigen. Er hat zu den Gläubigen gesagt, wehe euch, wenn ihr diesem Kleinen einen Anstoß bereitet. Das heißt, dieses Anstoß geben heißt, dass sie andere verführen, zum Abfall verführen, zur Sünde verführen. Oh Herr, und das ist der Unkraut, den der Feind hier sät, das der Feind hier sät. Diener der Gerechtigkeit. Und wir haben hier unter dem Punkt B sehr viele Verse aufgeschrieben, die alle zeigen, was dieses Unkraut ist. Es gibt falsche Apostel, es gibt falsche Propheten. Selbst der Herr hat in der Verfassung eine Warnung eingebaut. Das ist erstaunlich. In diesen drei Kapiteln der Verfassung hat der Herr eine Warnung eingebaut in Matthäus 7,15 und gesagt, hütet euch vor den falschen Propheten. Vor den Wölfen, die sich in Schafskleidern verkleiden. Auch der Herr hat schon gezeigt, sie verkleiden sich, aber es sind Wölfe. Auch Paulus hat das gesagt. Unter euch werden reißende Wölfe aufstehen. Und was machen die reißenden Wölfe? Das Problem bei den reißenden Wölfen ist, sie laufen nicht einfach raus aus der Gemeinde, sondern sie möchten möglichst viele mitziehen. Auffressen die Schafe. Und was hat Paulus gesagt? Woher kommen die reißenden Wölfe? Er hat nicht gesagt, hütet euch, denn nach meinem Weggang werden von draußen reißende Wölfe reinkommen. Hat er das gesagt? Er hat gesagt, aus eurer Mitte werden reißende Wölfe aufstehen. Das ist wirklich erschreckend. Aber wenn wir die Geschichte anschauen, so war es wirklich. Woher kommen die meisten Probleme, die Gottes Volk heute ablenken? Sie kommen aus der Mitte. Ja, auch bei unserer Geschichte. Inside Job, ja. Es kommt von innen, ja. Woher kamen die ganzen Probleme, ja, die so viele Geschwister abgelenkt und am Ende sogar getötet haben? Wirklich getötet. Getötet für das Reich, ja. So viele der Brüder und Schwestern, die mit uns auf dem Weg waren, können das Wort vom Reich heute nicht mehr hören. Das Wort von der Priesterschaft nicht mehr hören. Und woher kamen die Wölfe, die sie abgelenkt haben? Aus unserer Mitte. Sie kamen wirklich aus unserer Mitte. Und das ist das Problem. Und das ist das Unkraut, das der Satan hier sät. Und das zeigt, er ist wirklich listig. So zerstört er das Reich der Himmel. Durch etwas, was dem Weizen sehr, sehr ähnlich sieht. Und ihr könnt zu Hause mal alle diese Verse lesen. Es hat mir wirklich einen Schreck gegeben. Wie viel die Bibel redet von diesem Unkraut. Von Gläubigen, die aber falsche Propheten sind. Oder was steht hier noch? Falsche Lehrer. Und Lehrer zeigt, sie lehren andere. Und viele hören auf sie. Das ist wirklich das Problem, ja, dieses Unkraut. Und deswegen ist es eine Droge. Wenn du davon gegessen hast, dann betäubst dich. Und du wirst sogar süchtig danach, wie bei einer Droge. Und du willst mehr davon. Und am Ende, wenn dir jemand die gute, gesunde Speise des Herrn gibt, kannst du sie gar nicht mehr essen. Du möchtest nur noch diese Droge haben, dieses Unkraut, diesen Taumellolche. Und wie der Name sagt, es bringt dich zum Taumeln. Wie Jesaja 29 sagt, die Verse wurden auch gestern erwähnt, ja. Ein Geist der Betäubung. Am Ende ist ein Geist der Betäubung ausgegossen. Und wenn du so viel gegessen hast von diesem Unkraut, dann bist du ganz am Taumeln. Ganz betrunken. Und am Ende tot. Das Ergebnis ist wirklich der Tod von diesem Unkraut. Und am Ende schafft es der Satan durch diese falschen Propheten, bösen Arbeiter, betrügerische Arbeiter und alle diese Dinge, falsche Brüder sogar, schafft er es, das Reich der Himmel zu zerstören. Und das ist heute das große Problem und deshalb müssen wir heute durchschauen. Und sie verführen Gottes Volk und ich lese noch etwas vor aus Matthäus 23. Vers 13, der Herr hat die ganze Heuchelei dort der Pharisäer oder der Religiösen bloßgestellt. Und in 13 sagt er, Vers 13, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Und ihr wisst ja, Heuchler zeigt und bedeutet, äußerlich sieht es vielleicht sehr gut aus, aber inwendig ist es völlig verdorben. Und das ist, was Satan heute macht. Und auch damals, so viele Menschen dachten, wow, diese führenden Religiösen da des Judentums, das waren die Top-Leute. Das waren die Menschen Gottes, haben so viele gedacht. Guck mal, als der Herr nach Jerusalem eingezogen ist, haben sie alle gejubelt und gesagt, wow, der König kommt. Und wie ist es möglich, dass 4 Tage später die ganze Menge schreit, kreuzigt ihn? Weil da ein paar Söhne des Bösen waren, Unkraut, das sie alle umgedreht hat. Das ist schrecklich, in 4 Tagen alle umgedreht. Den, wo sie noch gesehen haben, das ist der König, kurz danach schreien sie, kreuzigt ihn. Und so sind wir Gläubige, wenn wir noch Kinder sind, wenn wir nicht zur Reife kommen. Am Ende können wir so leicht verführt werden. Und Epheserbrief hat das auch gesagt, am Ende sind wir wie Kinder hin und her geworfen. Je nachdem, was einer dir sagt, bist du hin und her geworfen. Am Anfang bist du für das Wort und sagst Amen. Lob den Herrn für die Priesterschaft zum Beispiel. Ein paar Tage später, weil einer mit dir geredet hat, möchtest du die kreuzigen, die das Wort geredet haben. Das ist wirklich eine Gefahr. Und ich möchte nochmal sagen, wir sollen nicht auf die anderen schauen. Wir müssen auf uns selber schauen. Ja, wir müssen wirklich durchschauen. Und der Herr sagt hier, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Und das ist das Werk dieser Söhne des Bösen. Der Feind möchte nicht nur allgemein zerstören. Er möchte möglichst vielen Gläubigen das Reich der Himmel zuschließen. Auch was wir erlebt haben, was war das Ziel Satans hinter der ganzen Sache? Möglichst vielen Heiligen die Tür zuzumachen für das Reich der Himmel. Und möglichst auch dadurch das Kommen des Herrn weiter hinauszuzögern. O Herr, ihr selbst geht nicht hinein. Aber wenn es nur das wäre, es wäre halb so wild. Aber und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Diese Söhne des Bösen, sie halten viele vom Reich ab. Und Matthäus 24, Vers 3, als die Jünger ihn gefragt haben, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft, das Ende der Weltzeit sein? Und der Herr hat nicht gleich auf die Frage geantwortet. Hat nicht sofort erzählt von den Zeichen. Seine erste Antwort war in Vers 4, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und Vers 24, es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und sogar große Zeichen und Wunder tun. Und wenn du nicht gereift bist im Leben und den Herrn nicht kennst, und so schnell zu beeindrucken bist von Zeichen und Wundern, dann ist die Gefahr, wie hier steht, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Der Satan wird alles tun, um die Auserwählten zu verführen und Geschwister, besonders jetzt am Ende des Zeitalters, besonders jetzt hier am Ende der Weltzeit, wird der Feind nochmal alles versuchen, möglichst viele abzuziehen und zu verführen. Und daher müssen wir klar sehen. Und der Herr wird dieses Unkraut nicht ausreißen. Das hätten wir gerne, ja. Ja, ich hätte es lieber so, ehrlich gesagt, ja. Wenn es Unkraut gibt, kommen sofort die Engel und reißen es raus. Und die Engel wollten das auch machen, aber der Herr sagt, lasst es wachsen bis zur Ernte. Und dann hat der Herr ein Wort gesagt, auch in Matthäus 7, denn an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, wenn es gewachsen ist und die Frucht hervorkommt, dann sieht der Taumelleuch anders aus. Dann kannst du den Unterschied sehen. Aber leider erst, wenn die Frucht da ist. Daher müssen wir heute schon durchschauen und nicht bis ganz zum Ende warten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen. Und wir müssen wirklich heute in der Gemeinde klar unterscheiden lernen. Und Paulus hat gesagt in 1. Korinther 5, das lese ich auch kurz vor. Denn dieses Wort lasst sie wachsen bis zur Ernte. Das dürfen wir auch nicht falsch verstehen. Und denken, okay, es ist normal und dann wächst es da eben einfach zusammen auf. In 1. Korinther 5, Vers 9 steht, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Oder ihr müsstet die Welt räumen. Ja. Es geht nicht darum, dass wir in der ganzen Welt das Unkraut aufräumen. Und deswegen sagt der Herr auch, lass es wachsen bis zur Ernte. In der Welt heute, du kannst nicht alle Unzüchtigen und das ganze Unkraut da ausreißen. Es ist unmöglich. Da müsstest du, wie gesagt wurde gestern, umziehen, die Welt verlassen. Auf dem Mond oder irgendwo leben, ja. Aber, was sagt er hier? Vers 11. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt. So, jetzt geht es hier um innerhalb der Gemeinde. Der sich Bruder nennen lässt und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist, mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Dann Vers 12, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott, und das wird er machen am Ende, wenn die Ernte kommt. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Und in diesem Kontext ist es auch, wo Paulus sagt, fegt den Sauerteig aus. In der Welt wächst das Unkraut mit auf. Und es ist nicht unsere Aufgabe, heute in der Welt aufzuräumen. Aber in der Gemeinde darf es dieses Unkraut nicht geben. Und da müssen wir sehr gründlich sein. Und wie Paulus gesagt hat, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Was die Gemeinde betrifft heute, müssen wir schon den kleinsten Krümel Sauerteig ausfegen. Schon wenn der Satan einen Samen Unkraut sät, müssen wir den ausfegen. Er sagt hier sehr klar zu ihnen, ihr seid verantwortlich für das, was in der Gemeinde passiert. Für die Welt draußen, die wird Gott richten. Aber in der Gemeinde heute darf es nicht so ein Unkraut geben. Wir müssen es wegschaffen. Und deswegen hat er ihnen gesagt, diesen Unzüchtigen dort, Paulus hat erkannt, das ist Unkraut. Das ist etwas, was Satan gesät hat. Und sie waren verdorben in ihrem Denken und dachten, na, wir lassen den Unzüchtigen bei uns drin und nehmen ihn an. Und Paulus sagt, nein, nein, ihr müsst ihn wegschaffen. Denn er weiß, wenn dieses Unkraut aufwächst, am Ende essen andere davon, werden auch betäubt und am Ende wird das Reich der Himmel hier in Korinth zerstört. Und deswegen war er so klar zu sagen, dieses Unkraut muss raus. Und deswegen gibt es auch diese wunderbaren Verse, wir haben es hier aufgeschrieben, Philipper 1, Vers 9, Paulus betet für die Gläubigen, dass sie erfüllt werden mit allem Urteilsvermögen, dass sie unterscheiden können, was gut und böse ist. Oder Hebräer 5, Vers 14 sagt, die Gereiften, was ist das Merkmal der Gereiften? Sie sind geübt, ihre Sinne sind geübt, Gutes und Böses zu unterscheiden. Deswegen müssen wir zur Reife kommen, ja, dass wir unterscheiden können. Was ist vom Herrn, was ist vom Feind? Denn was der Feind macht, ist dem Weizen sehr ähnlich. Aber lob den Herrn, wenn wir geübt sind und zur Reife kommen, ist es möglich zu unterscheiden. Und was noch sehr gut zu sehen ist, dieses Unterscheiden ist etwas, was der Herr vor allem den Priestern aufgetragen hat. Eine wichtige Aufgabe der Priester ist zu unterscheiden und das Volk so zu lernen. Ich lese euch dazu kurz Hesekiel 44 vor. Er hat es auch in 3. Mose 10, Vers 10 gesagt. Die Priester müssen unterscheiden. Und in Hesekiel 44 sagt er zu den treuen Priestern, den Söhnen Zadoks, Vers 23, sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. Amen. Deshalb lobt den Herrn für die Priesterschaft, für den Priesterdienst. Und deshalb sehen wir auch in diesem Gleichnis, die Ausübung der Priesterschaft ist wirklich der Weg, durch den das Reich der Himmel heute kommt. Ja. Wenn du kein Priester bist, kannst du nicht unterscheiden. Aber die Priester, lobt den Herrn, sie lernen zu unterscheiden zwischen was ist heilig, was ist unheilig. Was ist vom Herrn, was ist vom Feind, was ist Weizen, was ist Unkraut. Und sie lehren auch die anderen, lobt den Herrn, zu unterscheiden. Und deshalb heute in der Gemeinde in Zion müssen wir diese Priesterschaft sein, die auch lernt zu unterscheiden. So lobt den Herrn, möge der Herr dieses Gleichnis wirklich auf unser Herz schreiben. Dass wir nicht naiv sind, dass wir wirklich, wie Paulus gesagt hat, uns nicht unbewusst ist, was Satan im Sinn hat. Er tut heute alles und benutzt Menschen, um das Reich der Himmel zu zerstören. Aber wir möchten die Söhne des Reiches sein, durch die es kommt und auch die unterscheiden können. Und deshalb, und das könnt ihr auch zu Hause vor dem Herrn bewegen, haben wir unter D nochmal ein bisschen zusammengefasst, ein paar Punkte über den geistlichen Kampf. Denn bei diesem Gleichnis sieht man jetzt wirklich den geistlichen Kampf der Gemeinde. Wir stehen hier mitten in einem Kampf. Und wir kämpfen nicht gegen das Unkraut. Wir kämpfen nicht gegen die falschen Propheten und Brüder. Wir kämpfen gegen Satan und seine finsteren Mächte. Und vor allem, Geschwister, durch das Gebet. Vor allem durch das Gebet. In Epheser 6, wo die ganze Waffenrüstung beschrieben ist, Paulus sagt, wie nehmen wir sie? Wie ergreifen wir die Waffenrüstung? Durch alles Gebet und Bitten. Indem ihr alle Zeit im Geist betet. Und die letzten Wochen vor der Konferenz danke ich wirklich dem Herrn. Der Herr hat oft zu uns gesprochen und innerlich berührt, immer wieder, betet unablässig. Betet für die Heiligen. Bindet den Feind. Wir haben die Vollmacht bekommen vom Herrn, zu binden und zu lösen. Wisst ihr, wir sind manchmal etwas schüchtern und sogar ungläubig in unserem Gebet. Aber der Herr hat uns die Vollmacht gegeben, zu binden und zu lösen. Diesen Feind, diesen feindlichen Menschen, der da in der Finsternis kommt, den zu binden, das müssen wir machen. Das ist unsere Verantwortung. Durch die Verantwortung, die der Herr uns gegeben hat. Lobt den Herrn, wir sind die Wächter auf den Mauern Jerusalems. Wir müssen heute wirklich durch das Gebet vor allem wachen und beten. Wir sollen nicht zu denen gehören, die hier schlafen, sondern wie der Herr gesagt hat, wachet und betet. Amen. Lasst uns das reichlich tun.